bisschen irritierend gerade von hier vorne, weil normal ist immer der Block voller als der Block. Und heute ist der Block viel voller als der Block. Die Rechten holen auf. Nein, alles wird gut. Amen. Ja. Und euch habe ich auch alle dabei vom Livestream, ihr Lieben. 8 Zuschauer sind schon da. Naja, ihr wisst nur, dass es schon so früh losgeht heute, gell? Ja, die kommen noch dazu. Wird gleich dann auch die anderen dann gleich dazu stoßen, weil es kann ja keiner verpassen, wenn ich heute über meine große Liebe rede. Da freuen sich alle doch schon die ganze Woche drauf. Endlich sagt er ein bisschen was. Ich weiß, einige von euch waren auf dem 40. Geburtstag meiner Frau und wir haben da eine Dia-Show geschaut, die ging 90 Minuten. Und die ganz Treuen, die kamen dann 10 Jahre später wieder und haben eine 120 Minuten Dia-Show gesehen. Und auf dieser Dia-Show war eigentlich nichts weiter zu sehen als meine Frau. Hier und da ein Kind dabei oder ich mal dabei oder ihr mal dabei. Und jetzt denkt ihr alle, ich rede natürlich heute über meine Frau. So, das sind ja nur 60 Minuten, das soll ja nicht so schwierig sein bei so Dia schon. Aber nein, ich rede heute tatsächlich über meine große Liebe. Meine Frau ist definitiv meine große Liebe, aber da gibt es noch eine andere. Und die ist legal. Und die seht ihr hinter mir angedeutet durch die Symbolik eines Gebäudes. Meine größte Liebe. Wisst ihr, für diese große Liebe mache ich auch jedes Jahr eine Dia-Show. Jedes Jahr. Und die geht jedes Jahr etwa eine Dreiviertelstunde. Ich habe mal ausgerechnet, wenn ich die jetzt zusammenrechne, von 30, 34 Jahren haben wir ja, dann komme ich also auf deutlich über 20 Stunden. Das heißt also noch mehr als die Dia-Shows, die ich für meine Frau gemacht habe. Und das seid ihr, meine größte Liebe. Da wird es ganz still. Ja, meine größte Liebe ist Jesus. Das stimmt. Aber ich habe herausgefunden, dass es unmöglich ist, Jesus meine größte Liebe sein zu lassen, so wirklich praktisch, wenn ihr nicht meine große Liebe seid. Und damit Teil der größten Liebe, die ich kenne. Wisst ihr, die Bibel ist keine Sammlung von Gesetzen und Vorschriften, die man befolgen muss, um einen Platz nahe bei Gott zu verdienen. Das glauben ja einige immer noch. Die Bibel ist ein Bild von Gottes Suche nach dem Menschen, das über 2000, 3000, 4000, 6000 Jahre gemalt wurde. Ein Bild, das die Geschichte eines Bräutigams beschreibt, der seine Braut sucht. Das ist die Bibel. Wenn du sie so siehst, wirst du Dinge entdecken und erkennen, die dir sonst verborgen bleiben. Gott, der seine Braut sucht, über all die Jahrtausende hinweg. Und der es geschafft hat, vor 2000 Jahren diese Suche sozusagen zu beenden und uns alle eingeladen hat, das zu sein, wozu wir bestimmt waren. Das ist eins der Bilder, die Gott gebraucht in der Bibel, um uns zu beschreiben. Wir sind auch seine Familie, für die er starb. Wir sind die Braut, die er vollkommen gerecht macht. Die Bibel sagt, wir stehen makellos, tadellos, ohne Falten und sonstige Alterserscheinungen vor ihm. Ja, ich weiß, du guckst in den Spiegel und glaubst das gerade nicht. Geht mir auch so. Aber das ist eben nicht der wirkliche Mensch. Das ist nur unsere Hülle, die vergeht. Aber das, was da drin wohnt, unser Geist, ist für die Ewigkeit gemacht. Und der wird schöner und schöner und schöner. Vor allem dann, wenn wir mit ihm gehen. Wir werden auch beschrieben als sein Körper, der aus Menschen besteht, die zu ihm gehören. Da reden wir auch noch ein bisschen. Oder als geistliches Haus, deswegen hatte ich eben dieses Kirchengebäude genommen, das aus lebendigen Steinen gebaut ist. Meine große Liebe bist du, seid ihr, weil ihr die Kirche von meinem König seid. Ihr seid's. Ihr seid die lokale Kirche hier in Limburg, zu der ich gehören darf. Es gibt viele lokale Kirchen, alle haben dasselbe Anrecht, sich so zu sehen, wie ich das heute mit uns beschreibe. Aber ich rede ja zu uns, ich rede ja über uns. Ich möchte euch eine Bibelstelle nennen. Ich habe die letzten Predigten so viele Bibelstellen gehabt. Heute habe ich, glaube ich, nur diese eine. Kolosser 3, Vers 12 bis 17. Paulus redet hier in dem ganzen Kolosserbrief über das christliche Leben, wie wir als Christen miteinander umgehen. Und da sagt er Folgendes. So zieht nun an als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte. Hast du dich hier so gesehen? Bist Gottes Auserwählter oder Auserwählte? Heilige und Geliebte.
Zieh an herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat, gleich wie Christus euch vergeben hat. Also hier wird die Definition von Vergebung ist sehr hoch. Hier geht es um Qualität, nicht um Quantität. Über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede Gottes, das Wort und verbindet in dem Fall das Wenn zu dem Dann. Wenn du also die Liebe angezogen hast und der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Zu diesem seid ihr ja auch berufen in einem Leib und seid dankbar. Wofür? Für den, der gerade neben dir, vor dir und hinter dir sitzt. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit. Lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in euren Herzen. Und was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Habt ihr gelesen, was da stand? Zu diesem seid ihr ja auch berufen, in einem Leib. Früher dachte ich, ich brauche Gemeinde nicht so sehr, aber Gemeinde braucht mich. Ich bin wichtig, ich bin der Pastor, die Gemeinde gegründet, alle brauchen mich. Deswegen gehe ich sonntags mal dahin und ja, die brauchen mich ja. Habe ich wirklich, so habe ich gedacht, vielleicht nicht ganz so bewusst, aber irgendwo war da was in der Richtung. Und heute weiß ich, dass ich euch brauche. Nicht, weil ihr mir ein Gehalt zahlt, ich brauche euch, weil ihr meine Familie seid. Ich erlebe so viele Jahre jetzt, wie Gott mich durch euch segnet. Ich rede mal nur von mir. Vielleicht sagst du dasselbe oder andere. Das wäre mein Traum, wenn wir alle das übereinander sagen können. Dann hat Gemeinde angefangen zu funktionieren. Aber meine Familie ist gesegnet, weil ihr da seid. Meine Kinder sind eingewoben in diese Familie. Meine Frau und ich, wir sind eingewoben in Beziehungen, die kostbar sind. Wir haben sogar echte Freunde gefunden hier in dieser Gemeinde. In meiner Gemeinde. Hier wurden wir gesegnet, hier werde ich immer wieder berührt, hier wurde ich korrigiert und werde korrigiert, hier werde ich trainiert, geführt durch Menschen, durch euch. Ich genieße eure Predigten, wenn ich mal nicht oben stehen darf oder muss, dann höre ich euch zu, entweder weil ich hier vorne sitze oder weil ich zu Hause mir das anschaue. Und ich nehme jedes Mal etwas mit und bin unfassbar stolz und dankbar für jeden, der hier dient. Das ist Familie. Das ist kein Wettbewerb oder Arroganz oder Neid, im Gegenteil, es ist unendliche Dankbarkeit. Ihr ahnt gar nicht, wie kostbar ihr alle seid. Das wollte ich euch unbedingt heute sagen, weil ich glaube, das sagen wir viel zu selten. Gemeinde ist aber auch so etwas. Das ist einer meiner Arbeitshandschuhe, ist nicht sauber, da habe ich schon eine Menge mit geschuftet. Das ist Leder. Man kann zupacken. Wenn ich damit zur Brennnessel ausreiße, passiert mir nichts. Wenn ich damit die Reifen wechsle, werden meine Hände nicht ganz so schmutzig. Aber wisst ihr, die Kraft liegt nicht im Handschuh. Der Handschuh hat keine Kraft. Null Kraft. Und das ist für mich Gemeinde. Je mehr ich verstehe, wie wenig Kraft ich habe, desto nützlicher bin ich. Also solange ich denke, ich habe ja Kraft und ich bin ja wichtig und ich bin ja nicht, dass wir uns unwichtig fühlen sollen, wir sind für Gott ganz wichtig. Aber tatsächlich ist in mir nicht die Kraft, das zu tun, was Gott will, dass ich tue. Da komme ich so schnell an meine Grenze und dann versuche ich ja mit irgendwie, das funktioniert oft nicht. Aber wenn ich sage, Gott, ich bin echt der Schlauch im Lauch, im Rauch oder wie auch immer. Ich habe es nicht drauf. Aber Gott, du in mir. Wir haben das gesungen vorhin. Das war eines der besten Lobpreislieder, was ich je in meinem Leben gehört habe. Das hast du geschrieben, Susan. Der Hammertext. Das letzte, vorletzte. Ja, das Wort ist Wahrheit. Wow, da war ja kein Wort dabei, wo ich sagen würde ich so nicht unterschreiben. Viele Lobpreislieder sind so, naja, ein bisschen Psychedelik, ein bisschen Wahrheit drin, damit ein bisschen, naja, dass wir uns wohlfühlen. Aber das war ein Lied, wow, Brünnenlöwen, ja, so cool. Und der Handschuh ist wichtig für den, der ihn trägt, weil durch ihn kann er Dinge tun. Und Jesus hat sich, warum auch immer, entschieden, mich als Handschuh zu benutzen, hier und da. Und dich auch. Und es ist gut zu wissen, ich bin nur der Handschuh. Paulus sagt, ich rühme mich meiner Schwachheit. Wie kann er sowas sagen? Weil er genau weiß, wenn ich schwach bin, dann findet die Hand Gottes ihren Weg. Und dann kommt er nicht zu nahe. Denn größer ist der in mir, als der in der Welt. Dann komme ich irgendwann hin, dass keine Waffe, die gegen mich geschmiedet ist, durchdringt. Weil er ist im Handschuh, weißt du? Da können wir Dinge tun, die uns Leute immer gesagt haben, kannst du nie. Warum tust du es? Merkst du, wow, geht doch. Also merkt ihr, der Handschuh ist so stark wie die Hand, die drinnen steckt. Und eine Gemeinde, ohne, die sich nicht als Handschuh versteht, ohne die Hand Gottes drin, ist nur eine religiöse Gemeinschaft. Und das wollte ich nie. Ich war nie interessiert an Religion. Ich will seine Kraft. In meinem ganzen Leben. Ich will sie spüren, ich will sie sehen. Ich will sehen, was er den Unterschied macht in meinem kleinen Leben und in so vielen anderen. Und das tut er. Mein erster Punkt heute ist der, euch zu sagen, was Gemeinde, und wenn ich Gemeinde sage, meine ich Kirche, also das Lokale. Hier gibt ja die universelle Gemeinde, wo alle Christen der Welt zugehören, egal wie die sich nennen. Und dann gibt es die lokale Kirche. Und was ich heute sage, das betrifft zu 99% die lokale Kirche. Und da ich zu uns rede, betrifft es zu 100% uns. Jeder andere muss das für sich selbst entscheiden, ob er das so nimmt. Aber ich glaube von Herzen, das ist, wie Gott Gemeinde sieht. Und deswegen muss ich zuerst mal wissen, was Gemeinde nicht ist. Und ich möchte hier mit Missverständnissen aufräumen. Ich wollte heute über was völlig anderes predigen. Und vor anderthalb Wochen hat Gott mir während einem Gebetsspaziergang, Iris sagte immer, er hat mir Download nach Download gegeben. Und ich hatte am Ende des Spaziergangs meine Predigt eigentlich fertig. Ich musste sie noch in eine Form bringen, aber die Gedanken waren alle da. Die kamen von ihm. Ich glaube, er will, dass ich heute genau das sage, was ich sage. Und ich glaube, dass hier Menschen sind, die so tief getroffen werden von dem, was hier kommt, dass hier Gemeinde nie mehr so seht wie vorher. Gemeinde ist nicht ein Ort, wo sich perfekte Menschen treffen. Jeder Erbsenzähler verlässt dann ganz schnell wieder die lokale Kirche, egal welches ist, egal wie sie heißt, egal wo sie ist. Weil niemand wird das erleben, eine Gemeinde, die aus perfekten Menschen besteht. Gott ist perfekt, du und ich wissen es nicht. Und ganz ehrlich, ich bin auch nicht der Handschuh, der immer und alle Zeit nur mit Gott gefüllt ist. Wäre ich gern. Aber ich schaff's nicht immer. Und schon merke ich gerade, es ist gerade ganz wenig Gott in mir und ich handle gerade fleischlich. Ich habe blöde Gedanken. Manchmal sage ich sogar dumme Sachen. Bin ich mir froh, wenn Leute in meiner Gegend sind. Meine Familie ist da sehr schnell und korrigiert mich. Preis sei Gott. Dann merke ich, ah Mist, ich war gerade nicht der Handschuh. Ich war der Handschuh für jemand anderen vielleicht. Weißt du? Manchmal sind wir Handschuhe für den Feind und behandeln die, für die wir eigentlich da sein sollten, schlecht. Am allermeisten in der eigenen Familie, in der Ehe. Wertschätzen nicht das, was wir haben. Knien nicht die ganze Zeit vor Dankbarkeit für den Ehepartner, den wir haben, für die Kinder, die wir haben dürfen, für die Eltern, die da sind. Obwohl das angemessen wäre. Weil wir können ja dafür nichts. Wer ist schuld an allem Guten in meinem Leben? In deinem auch. Außerdem ist Gemeinde nicht ein konfliktfreier Ort. Ich weiß, jetzt sind viele enttäuscht und entsetzt. Aber einige der hässlichsten Konflikte, die ich bisher beobachtet habe, sind in Gemeinde gewesen, haben dort stattgefunden, zwischen Menschen, die eigentlich Brüder und Schwestern sind. Aber darf ich aus dem Nähkästchen, ich sage keine Namen. Mit die hässlichsten Konflikte, die ich persönlich erlebt habe, haben in meinem eigenen Haus stattgefunden. Zwischen meinen Kindern. Ist lange her. Aber wirklich, ich sage die Wahrheit. Zwischen Geschwistern, die sich eigentlich lieben sollten. Aber es nicht immer schon verstanden haben. Kleine Kinder, ihr kennt das, oder? Ist nicht nur bei uns so. Kennt jemand, wisst ihr, was ich meine? Habt ihr auch Kinder, die schon mal miteinander gestritten haben? Und so ist Familie, weißt du? Familie, Gemeinde, ist kein konfliktfreier Ort. Manchmal sogar genau im Gegenteil. Du kommst da rein und erwartest, alle müssen mich lieben. Kennt ihr die Serie, die Dinos? Ich bin das Baby, ihr müsst mich lieb haben. So mit dieser Haltung kommen manche in die Gemeinde und dann merken sie, oh, da mag mich gar nicht jeder. Es gibt sogar Leute, die schneiden mich oder meiden mich. Ja, aber es kann, da ist keine Liebe hier. Das höre ich dann manchmal. Hier in dieser Gemeinde ist keine Liebe. Ich habe Leute gehabt, im selben Gottesdienst, die einen sagen, oh, hier war so eine Atmosphäre der Liebe. Ich habe mich so gebrochen gefühlt. Und der nächste kam und sagt, ja, was so eiskalt heute. Keine Liebe da, es ist keine Gemeinde des Herrn. Ich, okay, wo hast du gesessen? Hör ihn an, okay. So, wir tragen ja was in uns. Und das ist oft der entscheidende Indikator für das, was wir auch erleben. Das, was du ausstrahlst, ziehst du nämlich an. Hm? Das, was du ausstrahlst als Person, das ziehst du an. Wenn du Reserviertheit ausstrahlst, weil Leute dich nicht ständig umarmen wollen. Das kann ja okay sein, nur dann wundere dich nicht. Wenn du ständig Leute zum Essen einlädst, könnte es sein, dass du irgendwann eine Rückeinladung bekommst. Aber wenn du nie jemanden eingeladen hast und dich beschwerst, keiner lädt mich zum Essen ein, ich bin doch jetzt neu hier, dann hast du nicht verstanden, wie Liebe funktioniert. Du säst aus und du erntest. Du säst aus und du erntest. Immer nein. Vielleicht lädst du 10-mal ein und dann kommt die erste Rückeinladung. Aber die könnte es sein, die dein Leben von jetzt an bereichert. Und eine Freundschaft entsteht zum Beispiel. Drittens, es ist kein Ort, wo du bleiben kannst, wie du bist. Zumindest keine gute Gemeinde. Eine Gemeinde, wo du bleiben kannst, wie du bist, hat etwas Wesentliches nicht verstanden. Wenn ich so bleiben dürfte, wie ich bin, wäre ich heute nie der, der ich bin. Und würde morgen auch nicht die Person sein können, die ich morgen sein kann. Weil Leute mich fördern, mich korrigieren. Ja, auch beschneiden gehört dazu, ist ein göttliches Prinzip. Aber nicht, um mir weh zu tun, sondern um mich wachsen zu lassen, um neue Triebe hervorgehen zu lassen, um von der Pflanze zu sprechen. Der Weinstock, liest Johannes 15. Eine Gemeinde ist auch keine Demokratie, sondern eine Monarchie. Hier gibt es nicht, wie Mehrheit entscheidet. Deswegen irritiert es manche Leute heute, wie die katholische Kirche arbeitet. Und die Protestanten, die haben ja für alles irgendein Forum und eine Abstimmung und was auch immer. Nichts gegen Abstimmung. Es gibt Bereiche, das ist völlig in Ordnung, auch miteinander zu reden, wie wir was machen können. Überhaupt kein Thema. Aber letztendlich haben wir einen König. Richtig? Und der hat Älteste und der hat Pastoren und Gemeindeleiter und Kleingruppenleiter und was auch immer, Leute, die er beruft in gewisse Positionen, aber die haben deswegen nicht das Sagen. Ich habe nicht das Sagen hier. Das denken manche immer, das ist nicht wahr. Oh, ich werde mich hüten, was zu sagen, wo ich nicht ganz sicher bin, dass er das will. Weil ich muss Rechenschaft geben für das, was ich tue. Und du für das, was du tust. Dein Leben wird irgendwann Rechenschaft abgeben für das, was du hier in diesem Leben gemacht hast. Gemeinde ist kein Ort, wo andere deine Probleme lösen. Wie oft sind wir an diesem Punkt gewesen mit Menschen, die wir wirklich lieb haben und die das nicht verstanden haben. Die als oft, also ich rede von erwachsenen Menschen, erwachsene Persönlichkeiten, die erwarten, dass wir irgendwelche Kastanien aus ihrem Feuer holen, dass wir Dinge ausbügeln, wir als Leiter oder als Pastoren, die sie selbst durch ihre Lebensentscheidungen so begünstigt oder ja, hervorgebracht haben. Früher als junger Pastor war ich eingeschüchtert, habe mich manchmal vor den Karren spannen lassen. Aber ich sage euch heute, es ging nie gut aus. Im Gegenteil, oft saß ich nachher zwischen den Fronten und bekam es von beiden Seiten ab. Heute weiß ich nicht, so funktioniert es nicht. Erwachsene Menschen treffen ihre Entscheidungen und haben darauf das Ergebnis. Wir alle haben das Leben heute, was wir mit unseren Entscheidungen von gestern und vorgestern gebaut haben. Schwache Menschen sagen, ja, aber... Meine Eltern, meine Kindheit, Missbrauch, dies und jenes. Und wir haben alle unser Päckchen mitgenommen, oder? Das ist keiner, der sagt, bei mir war immer alles perfekt. Ich bin nie geschnitten worden auf der Arbeit, nie vom Lehrer schlecht behandelt worden oder was auch immer. Aber wie ich damit umgehe, ist meine Entscheidung. Du kannst mich zusammenschlagen und ich kann danach bitter sein für den Rest meines Lebens oder ich kann dir in der Sekunde, wo die Schläge auf mich einprasseln, vergeben. Und das Ding ist für mich schon wieder erledigt. Für dich nicht, aber für mich. Und ich werde frei und entspannt durchs Leben gehen. Das meine ich damit. Ich bin für meine eigenen Probleme verantwortlich und auch die zu lösen. Was nicht heißt, dass nicht Rat zur Verfügung steht. Aber ich sage immer wieder, wenn Leute zur Seelsorge kommen, du kommst zur Seelsorge, sage ich dann, du kommst, um zu arbeiten, ich komme, um dir was zu sagen. Nicht andersrum. Ja, aber du bist doch mein Seelsorger, du musst doch mein Problem lösen. Sag ich, nee, muss ich nicht. Kann ich gar nicht. Ist dein Problem. Und ich hole es mir bestimmt nicht. Aber ich könnte dir ein paar hilfreiche Gedanken geben. Und wenn du daraufhin Entscheidungen triffst, ist es ziemlich wahrscheinlich, dass du das Problem los wirst. Aber es sind deine Entscheidungen. Und das auch durchzuziehen ist deine Entscheidung. Aber das Ergebnis ist auch deins. Es wird so ruhig in diesem Ort. Die Gemeinde ist nicht einmal ein Ort, wo es in erster Linie um Menschen geht. Das schockiert bestimmt auch. Wir denken ja manchmal, ja, Gemeinde, wir müssen ja Menschen erreichen und Menschen müssen hier gelehrt werden und wie sie ihr Leben richtig führen. Das stimmt alles. Aber in erster Linie ist die Gemeinde für Gott da. Eine Gemeinde ist eine Familie, die den Vater anbetet. Der einzige Vater, der Anbetung verdient, ist der himmlische Vater. Und den beten wir an. Den Herrn Jesus und den Heiligen Geist. Und indem wir das tun, machen wir sein Wort groß in unserem Leben. Und all die Dinge, die wir ja gerne tun, Menschen zu dienen, Menschen zu retten, Menschen zu helfen, das kommt daraus, aus der Kraft, die uns dann zufließt, wenn wir ihn an erster Stelle setzen. Ist Jesus nicht Nummer eins, dann möchte ich nicht deine Nummer zwei sein. Ist er Nummer eins, ist alles möglich. Ist wie in der Ehe. Wenn Jesus nicht die Nummer eins ist für beide Ehepartner, sind Probleme vorprogrammiert, die es sonst so nicht gegeben hätte. Oder die sonst anders gelöst worden wären, sag ich mal so. Gemeinde ist auch nicht der Livestream im Internet oder der Prediger, den du dort folgst. Ist nicht Kirche, ist nicht Gemeinde. War es nie, wird es nie sein. Ja, aber Livestream-Leute, ihr seid jetzt da und ihr seid treu dabei und ich liebe euch. Freue mich, dass ihr da seid. Aber das ist nicht das Beste, was du haben kannst. Auch wenn Livestream immer mehr zunimmt, das ist nett. Aber Livestream generiert auch ein paar schlechte Dinge. Livestream macht bequem. Ich kann mit meiner Tasse Cappuccino, die Beine hochgelegt vom großen Fernseher im Wohnzimmer, im Schlafanzug sitzen und kann den Gottesdienst genießen. Das mache ich im Urlaub auch mal gern. Ist nett. Aber das ist nicht Gemeinde. Das ist dann einen guten Vortrag mitnehmen und man kann sicher für sich ganz viel mitnehmen. Aber es ist nicht dasselbe, wie wenn du mit Leuten konfrontiert bist, mit denen du leben musst. Echtes Leben, weißt du? Wo Leute dir auch mal was sagen. Da ist ja einer, der hat mir was zu sagen. Mir hat keiner was zu sagen. Dann wirst du in keiner Gemeinde auf dieser Welt glücklich sein. Weil da findest du ganz viele Leute, die dir alle was zu sagen haben. Wenn jemand sündigt in diesem Raum, lehrt uns Paulus, bist du der Erste, der ihn konfrontieren muss. Nicht der Pastor. Pastor ist erst der Dritte. Du bist der Erste. Du hast was zu sagen. Du hast mir was zu sagen. Wenn du siehst, in meinem Lebenswandel stimmt was nicht, hast du es mir zu sagen. Das ist dein Job. Und andersrum auch. Ich mache es vielleicht ein bisschen öfters und bin ein bisschen geübter. Und es ist überhaupt nicht angenehm, sowas zu tun. Aber echte Liebe tut es. Was manchmal erlebt wird, ist das Gegenteil davon, nämlich, dass Leute mitbekommen, hier das Gretchen, hast du schon gehört, die wohnt da mit dem Kerl zusammen seit gestern. Das ist eine Unzüchtige, ist eine Hure eigentlich. Die Bibel nennt die doch, ja, bah. Sowas passiert in Gemeinden. Nicht hier, aber in Gemeinden. Und dann geht der Pastor hin, weil er wird dann auch angesetzt auf die Person. Du musst mit Gretchen reden, weil, hast du gehört? Dann gehe ich zu Gretchen und sage, Gretchen, ich habe gehört. Du lebst jetzt seit gestern mit einem Mann zusammen. Du würdest Unzucht treiben mit dem, vielleicht sogar gegen Geld, wie auch immer das stille Post so weitergeht. Ne? Dann sagt sie, ja, das stimmt. Oh, denke ich, oh Gott. Das ist mein Bruder, der ist gerade wohnungslos und der ist hier für ein Wochenende und ich habe gesagt, kannst du bei mir wohnen. Hätte die Person, die mir das gesagt hat, Gretchen darauf angesprochen, in Liebe. Du, ich habe gehört, wer ist denn der Mann da? Als Geschwister sagst du ja nicht, geht dich nichts an. Als Schwester oder Bruder sagst du, ja, das ist mein Bruder. Und schon wäre das ganze Ding erledigt gewesen. Viele dieser Konflikte, die sich auf die Weise aufbauen, weil dann fühlt sich jeder ungerecht behandelt. Und dann, wisst ihr, dann schaue ich das hoch und verlässt mal die Gemeinde, weil die Gemeinde ist ein gefühlskalter, liebloser Ort. Ach Leute, ich könnte euch Geschichten erzählen. Aus 36 Jahren, wie ich das jetzt so erlebe. Und dennoch seid ihr meine große Liebe. Es ist so. Ich habe auch gelernt zu vergeben und Dinge loszulassen. Und habe auch mein eigenes Herz immer wieder beobachtet und gemerkt, wie nah ich auch manchmal dran bin, so Dinge zu denken oder zu tun. Und weiß, wir alle können fehlen. Und wir alle brauchen, wo wir auch gesungen haben, vorhin nur das Wort der Erkenntnis eben, wir brauchen Gnade. Wir brauchen Gnade. Gnade ist mit wenig Mitteln verdiente Gunst. Stimmt's? Titus hat's, ganz genau. Die ist völlig kostenlos. Ich habe nichts gemacht dafür. Ich kann nicht sagen, ich habe es verdient. Erinnert euch, Gott ist unfair. Er gibt dir was du überhaupt nicht verdienst. Und es ist gut, was er dir gibt. Okay, nachdem wir jetzt wissen, was Gemeinde nicht ist, und ich hoffe, ihr habt jetzt so ein paar Haken gesetzt und gesagt, okay, dann weiß ich ja Bescheid. Lasst uns mal ein Zitat anschauen von Warren Wiersbe. Er sagte oder schrieb, es war Gott, der die Familie einsetzte und dadurch das Einzige korrigierte, was in seiner Schöpfung nicht gut war, nämlich, dass der Mensch allein sei. Das war das Einzige, wo es fehlte. Und das ist derselbe Grund, warum er Gemeinde geschaffen hat, weil er hat Ehe geschaffen und er hat Gemeinde geschaffen. Waren beides Gottes Ideen. Es waren nicht Pastoren, die das erfunden haben. Denken manche. Nee, auch der Papst nicht. Nein, es war Jesus, der Vater im Himmel. Es war sein Plan, Gemeinde, Gemeinschaft, die Ekklesia, der Herausgerufenen, die ihren gleich kostbaren Glauben miteinander teilen, einander aufbauen, einander ermutigen, erfrischen, korrigieren, all das, was dazugehört, zu einer echten Familie. Und hier habe ich ein paar Bilder, was Gemeinde ist. Bild 1, ein Flugzeugträger. Das Bild haben wir jetzt schon 2-3 Mal gesehen, aber ich werde nicht müde, es zu zeigen, auch nicht es zu erklären. Ein Flugzeugträger ist deine Basis. Wenn du irgendwo in einem feindlichen Ozean unterwegs bist, und wir sind auf feindlichen Gewässern unterwegs, und zwar permanent. Es gibt kein christliches Meer, in Anführungszeichen. Vielleicht eine Konferenz, aber die ist immer nur kurz, ist eher ein Flüsschen. Das Meer, diese Welt, ist eine feindliche Umgebung für uns Christen. Wir sind mitten im Feindesland. Nicht gegen Menschen, aber gegen den Herrn dieser Welt, der Teufel genannt wird. Der ist, solange diese Welt hier besteht, bis der Herr wiederkommt, ist er der rechtmäßige Herrscher. Aber wir haben eine Basis und die Basis ist mobil. Wir können damit verschiedene Dinge erreichen. Und wenn du keine Basis hast, dann wirst du mit deinem Flugzeug irgendwo notwassern. Und das geht immer schief. Weil das Flugzeug kann am Wasser nicht mehr landen, starten, vorbei dann. Ein Flugzeugträger ist deine Kompanie, deine Einheit. Und anders ausgedrückt, sie ist wichtiger Teil deiner geistlichen Identität. Ist doch erstaunlich, dass derjenige, der dich in Gemeinde ruft, und zwar in die lokale Kirche ruft, Gott selbst ist. Wenn Gott dich nicht hierher berufen hat, dann bitte ich dich, frag ihn, wo dein Platz ist und geh dahin. Ich mag euch alle gerne, aber ich mag, dass du da bist, wo Gott dich hineinruft. Weil das ist der effektivste Ort deines Lebens, der gesegnetste Ort deines Lebens und der herausforderndste auch. Du brauchst deinen Flugzeugträger. Ich freue mich, wenn das für alle, wo es das Christuszentrum Limburg ist, aber vielleicht ist es die FWG in Limburg oder es ist eine ganz andere Kirche, ganz andere Gemeinde, ganz anderer Ort. Geh dahin, wo Gott dich hinführt, denn deine Identität wird hiervon maßgeblich beeinflusst. Wenn du in dieser Kirche bist, wirst du ein paar sehr verrückte Dinge für die meisten Christen der Umgebung glauben. Du wirst glauben, dass Gott immer noch heilt und dass er immer heilen will. Das wird woanders massiv anstoßen. Weil andere glauben wirklich, dass Gott heute noch versucht, durch Krankheit, durch Leiden, durch Tod und dir was beibringen will und so. Das glauben so viele Christen, viel mehr als dass wir der Heilung glauben. Wenn wir über Wohlstand reden, dann kicken auch die Letzten dich aus dem Haus. Wie Wohlstand? Wir sind doch arm und dürfen nichts besitzen, macht uns nur stolz und bla bla bla. Du musst wissen, wenn das dein Träger ist, dann ist das deine Theologie. Die ist biblisch, die ist klar belegbar. Die anderen behaupten das von ihrer natürlich auch. Und wer nachher recht hat, wenn wir im Himmel entscheiden. Aber wir müssen wissen, wer bin ich. Und zur Trümpferfamilie, wir haben ein paar Regeln. Meine Jungs, schon wo die klein waren, wir haben das klar ausgesprochen. Ein Trümpermann behandelt Frauen nicht schlecht. Der hält die Tür auf. Der steht auf, wenn eine Frau in den Raum kommt. Das sind so kleine Klassiker. Ein Trümper lügt nicht und er stiehlt auch nicht. Und er schlägt auch nicht zu, es sei denn, er wird angegriffen. Und dann schlägt er feste. Mit anderen Worten, ich habe versucht, eine Identität zu setzen mit guten Werten, mit den Maßstäben unserer Familie. Und dasselbe tut jede Kirche, bewusst oder unbewusst. Und wir tun das relativ bewusst hier. Wir sagen genau, wofür wir stehen. Auch, ob wir wissen, wo wir wissen, viele sehen es anders. Das ist ja in Ordnung. Wir sagen ja nicht, wir haben Recht mit allem. Wir sagen nur, das sind wir. Wir haben die Dinge einmal geprüft, auch an einem Wort, ganz klar, und sind zu den Ergebnissen für uns gekommen, dass das ist, was wir glauben. Wie wir über den Zehnten lehren, wie wir über Mitgliedschaft lehren, all diese Dinge, über Taufe. Da kann man Dinge anders sehen, das ist in Ordnung. Aber wir haben Identität. Ich weiß, ich bin ein Christuszentrum Limburg-Christ. Das ist meine Homebase. Das sind Dinge, die ich teile. Wir müssen nicht alles teilen, wir können auch unterschiedlich denken, aber die Basis, die wichtigsten Dinge, die sollten wir schon so sehen. Die Glaubensgrundsätze auf unserem Mitgliedsantrag auf der Rückseite, wenn ihr den noch nie gelesen habt. Das ist, was wir glauben. Dafür stehen wir ein. Wenn du da Schwierigkeiten hast, tu Buße oder frag Gott, wo ist meine Gemeinde? Und geh dahin. Es ist wichtig, Identität zu haben oder schätzt das nicht. Wenn die Stürme des Lebens kommen, brauche ich Identität. Ich muss wissen, wer ich bin und was ich glaube. Ein Flugzeugträger ist dein Ausbildungszentrum, dein Trainingszentrum. Du sitzt gerade jetzt in der Schulstunde. Gottesdienst ist Schule. Du bist da, um Dinge mitzunehmen, die dir helfen, in deinem Leben klarzukommen, erfolgreich zu sein, in dem, was Gott für dich geplant hat. Ein Flugzeugträger ist dein Schutzraum, aber auch dein Versorgungsort. Hier gibt's Nachschub, hier gibt's Kraft, hier gibt's auch, ist auch dein Lazarett, dann der Ort, wo du Heilung empfängst. Sowohl innerlich wie auch äußerlich, was auch immer. Leute sind für dich da, wir beten füreinander, wir dienen in den Geistesgaben einander. Wiederherstellung ist wichtig. Ich erlebe in diesem Flugzeugträger authentische Persönlichkeiten, mit denen ich zusammen die Zerbrechlichkeit des Lebens ertrage. Ich rede jetzt als ein alter Mann. Gestern wurde ich für 90 gehalten. Danach wurde es besser, war ich nur noch 73. War ein egal. Aber wisst ihr, je älter ich werde, desto mehr erlebe ich diese Zerbrechlichkeit. Überall um mich herum. Auch hier in der Gemeinde. Und du musst nicht unbedingt sehr alt sein, um das zu merken. Du merkst es auch schon jünger. Manche merken es sehr viel zu jung. Dass Leben zerbrechlich ist. Dass Gesundheit zerbrechlich ist. Dass jemand, der gestern da war, morgen nicht mehr da ist. Diese Dinge passieren jeden Tag überall. Und wenn ich da alleine durch müsste, obwohl wir glauben, obwohl wir für Heilung glauben, manchmal geht es anders aus. Manchmal stirbt jemand, wo wir so gebetet und gekämpft haben für und wir können es nicht erklären. Wir wissen, es war nicht Gott. Aber wir wissen auch nicht alles. Und dann weinen wir auch mal zusammen. Dann stützen wir einander, helfen so, wie es geht. Und schauen, dass wir dieses Leben zusammen miteinander aushalten. Und ja, es gibt Siege, herrliche Siege, aber es gibt auch die anderen Seiten. Ich bin kein Reiseprediger, der von einer Gemeinde zur anderen zieht und immer nur die schönsten Geschichten erzählt und Heilung, Heilung, Heilung. Und ich bin auch der, der die auffängt, die eben nicht Heilung erleben, obwohl sie alles getan haben, was sie wussten. Wir haben beide Seiten. Ich möchte das eine nicht vergessen. Ich möchte weiter der sein, der kühn predigt und sagt, erwartet das Beste, aber dann auch sagt, und wenn es anders kommt, dann sei doch entspannt. Mach dir doch keinen Stress aus dem Ganzen. Keiner verlässt diesen Planeten hier lebendig. Wir alle gehen früher oder später. Ist es 5 Jahre früher, 5 Jahre später? Keine Ahnung. Wir kämpfen, solange wir können, und wir merken, der Kampf ist verloren, dann sagen wir, okay, wir gehen nach Hause. Amen. Wir gehen nach Hause. Der beste Umzug unseres Lebens wird es. Ich bin oft umgezogen in meinem Leben. Der beste Umzug steht mir bevor. Das ist der nach Hause. Ich erlebe hier aufrichtige Beziehungen. Ja, sogar echte Freundschaften. Ich habe erlebt, wie Menschen mich verteidigt und gegen unfaire und falsche Angriffe geschützt haben. Ich glaube, einige von euch haben das auch schon erlebt. Ich erlebe, wie Menschen mir vertrauen, meine Meinung wertschätzen, selbst wenn sie nicht mit mir in allem übereinstimmen. Das ist okay. Ich erlebe, wie Menschen unterschiedlichster Begabung und Persönlichkeit an meiner Seite kämpfen und durch ihr Leben einen Unterschied für andere machen. Und viele dieser Menschen sind viel besser als ich selbst in den Bereichen, wo sie dienen. Viel stärker, viel begabter. Und das ist so gut, sich mit Leuten zu umgeben, die besser sind als man selbst. Habe ich mal gelernt, das machen gute Führer so. Menschen halten mich aus. Einige lieben mich sogar trotzdem. Und helfen mir dabei, ein besseres Ich zu werden. Sie helfen mir auch, meine Bestimmung zu finden und meine Berufung zu leben. Wie sollte ich meine Berufung leben? Ohne Menschen an meiner Seite, die mir all das geben und für mich da sind. Wie kannst du deine Berufung leben ohne das? Noch ein Zitat von Warren Wiersbe. Die Kirche ist kein Parkplatz, sondern eine Abschussrampe. Ich liebe dieses Zitat. So viele haben das Missverständnis, ja, Kirche ist ein Parkplatz, ich parke da, da bin ich sicher, da bin ich geborgen, bin ich draußen aus der Welt, keiner tut mir mehr weh, ist natürlich Käse, das passiert auch dort, aber zu sagen, es ist eine Abschussrampe, heißt, ich bin eine Lenkwaffe Gottes. Ich habe einen Auftrag, nicht gegen Menschen, ihr wisst, wie ich das meine, aber gegen den Feind. Meine Gebete machen einen Unterschied. Meine Worte befreien Leute. Ich bin eine Abschussrakete, die Gott hier von hier starten will, in meine kleine Welt hinein, auf meinen Arbeitsplatz, in meine Familie, in meine Nachbarschaft, in die Kreise, wo ich mich aufhalten darf. Da darf ich eine abgeschossene Lenkwaffe Gottes sein, die Gutes bringt, die den Feind zurückschlägt, nämlich den Feind, den Teufel und seine Dämonenheere, die Menschen vernichten und entwerten und vermüllen. Und wir kommen da rein. Wir haben das ein paar Mal gesungen heute. Wir bringen das Licht. Wir bringen das Licht in tiefste Dunkelheit hinein. Ich könnte jetzt fragen, wer von euch war, bevor er Jesus fand, in tiefste Dunkelheit? Und ich bin sicher, einige Hände gingen hoch. Ich war noch zu jung für die tiefste Dunkelheit, aber ich weiß sehr wohl, wie Dunkelheit sich anfühlt, bevor ich gerettet wurde. Und ich habe sie so oft gesehen bei Menschen, die nachher Jesus fanden, die älter waren als ich. Wie dunkel kann es sein? Neben dem Flugzeugträger, was ist Gemeinde noch? Sie ist laut der Bibel Haus, Körper und Braut. Das sind drei wundervolle Bilder, die Gott gebraucht, um uns zu sagen, was Gemeinde auch ist. Ein geistiges Haus, das aus lebendigen Steinen besteht. Das ist nicht so eine Bude aus gebrannten Backsteinen zusammengezimmert, die alle gleich aussehen. Niemand von uns ist gleich. Guck dich nur mal um, wenn du es nicht glaubst. Und auch innen drin sind wir unterschiedlich. Wir haben Prägung, wir haben Stärken, wir haben Schwächen, wir haben Persönlichkeit. All das macht uns aus und Gott baut daraus sein Gebäude. Deswegen sage ich, du musst in die Gemeinde, wo Gott dich haben will, weil da fehlt sonst was. Als zugehauener Stein passt du genau an eine Stelle. Und wehe, du fehlst, dann zieht's durch die ganze Hütte. Jeder muss seinen Platz einnehmen. Ich muss nicht deinen annehmen, du nicht meinen, preis sei Gott. Wir nehmen den, den Gott uns gegeben hat. Ein geistlicher Körper ist dann am besten und funktioniert dann am besten, wenn er miteinander funktioniert. Wir alle wissen, wie das ist, wenn so ein Organ sich entscheidet, das will jetzt gerade nicht mehr arbeiten oder nicht mehr richtig arbeiten. Ah, da muss operiert werden oder ausgetauscht werden. Wenn ein Gelenk sich weigert zu funktionieren, dann ist es schmerzhaft und anstrengend. Aber wie schön ist ein Körper, der miteinander funktioniert, wo das Auge nicht Bein sein will und das Bein nicht versucht, der Bizeps zu sein. Wo jeder an seinem Platz das tut, wofür er von Gott bestimmt ist. Und dann ist der ganze Körper funktioniert. Stark und stabil und auch zufrieden, weil in meiner Berufung bin ich glücklicher als in jeder anderen Berufung. Meine Berufung ist meine Berufung. Dafür bin ich gemacht, für die anderen bin ich nicht gemacht. Und doch gibt es schon so diesen Wettbewerb, ne? Ich will aber besser sein als du und versuche dann eine Berufung anzuziehen, die nie meine war. Große Prediger haben den Fehler gemacht. Damals in der Heilungserweckung haben einige angefangen zu lehren, die nie eine Lehrgabe hatten. Das waren Heiler, die hatten von Gott die Gabe, aber wo die anfingen zu lehren, kam ihr Lehre bei raus. William Branham ist ein Beispiel davon, andere, die echt üble Sachen danach eigentlich produziert haben. Dowie, Alexander Dowie und so weiter. Gibt es einige, die fingen stark an, die hatten eine Gabe Gottes, aber haben sich dann in eine andere Gabe reingezwängt, wo sie dachten, da könnte ich ja auch mal ein paar Bücher schreiben und ein bisschen lernen. Und das ging furchtbar schief. So bleib in der Gabe, die Gott dir gegeben hat, da bist du am erfolgreichsten mit. Die Braut, die aus den Persönlichkeiten besteht, die sich Jesus Christus ganz hingegeben haben und die ihr ganzes Leben mit ihm und für ihn leben wollen, ist die Braut des Bräutigams, der Jesus heißt. Das ist auch ein Bild. Wenn die Braut miteinander zedert und hadert, ja, oder sich gar nicht mag, sich aus dem Weg geht, weil du bist so anders. Weißt du, Gemeinde ist der Ort, an dem und durch den Gott dir Wert verleiht und ausdrückt. Nehmen wir mal ein Beispiel. Leo Bigger hat das neulich gebaut, fand ich richtig gut. So eine Flasche, die kostet im Supermarkt, ich glaube, 19 Cent. Im Imbiss zahlst du dafür schon so 3 Euro. Im Kino vielleicht 4, Flughafen 6, im Flugzeug und im Billigflieger fliegst du wahrscheinlich 8 Euro. Es ist dasselbe Wasser. Der Ort bestimmt den Wert. Wenn du dich an Orten befindest, wo du nicht wertgeschätzt bist, befindest du dich möglicherweise am falschen Ort. Du brauchst Menschen, die dir diesen Wert geben, die dein Potenzial aus dir rauskitzeln und zur Entfaltung bringen, die dich lieben, dich wertschätzen, dich feedbacken, in dich investieren, dich trainieren, die dir den Wert geben, den dir die Welt nie geben wird. Denk mal drüber nach. Neben Flugzeug, also Flugzeugträger, neben dem Haus, der Braut und dem Körper, genau, ist das dritte, was ich als Gemeinde beschreibe, die wichtigste Serie deines Lebens. Ja, ich weiß, das ist keine biblische Beschreibung. Ich könnte keine Verse dazu nennen. Es gab noch keine Serien, nicht mal Netflix, glaube ich, in der Zeit. Aber ich mag dieses Bild, weil ich glaube, Jesus würde das heute benutzen. Weil wir das alle verstehen. Wenn ich jetzt fragen würde, was ist deine Lieblingsserie in deinem Leben bisher gewesen? Da würde jeder irgendwas nennen. Ob es die Worte sind oder irgendwas ganz brandneues, egal. Irgendwas, was uns bewegt hat, wo wir dabei waren, wo wir mitgefiebert haben. Und was wäre, wenn du mitten in der Serie 2, 3 Teile verpasst? Also wir gucken manchmal Serien, die haben so harte Cliffhanger, dass du es fast nicht aushältst, den nächsten Teil endlich zu sehen, wie geht's weiter. Wer schoss auf CA? Kennt ihr noch Dallas damals? Und da war die Sommerpause und es gab kein Internet. Wir mussten wie lang, ein halbes Jahr warten, glaube ich, oder mehr so, bis dann endlich weiterging und wir wussten, ah, Sue Ellen war es. Ja, das war aber, war das Sue Ellen, oder? Das meine ich. Wir, Gottesdienst oder nicht Gottesdienst allein, aber Gemeinde, da gehört jetzt Gottesdienst, da gehören aber auch die Kleingruppen dazu. Also alles, wo wir uns regelmäßig treffen und miteinander Zeit verbringen. Das ist meine Serie. Und das ist für mich die wichtigste Serie meines Lebens. Warum ist das so? Weil in Gottesdiensten Gott zu mir spricht. Auch über Bereiche, wo ich ihn selbst vielleicht gar nicht fragen würde. Da werden Dinge angesprochen, die ich mir gar nicht ausgesucht hätte, aber die wichtig sind, dass ich sie weiß. Damit ich über gewisse Hürden komme, damit ich nicht mich selbst belüge, damit ich meine blinden Flecken am Rücken, weißt du, damit ich die erkenne und kann, okay, dann kann ich immer noch sagen, ich will sie behalten, oder? Okay, hast recht, ja, ich muss da dran. Okay, Vergebung, Buße, Vergebung, neue Saat ist oft der Schlüssel. Durch wen passiert es? Na klar, durch die Predigt, jetzt passiert es gerade. Ich bin überzeugt, Gott spricht gerade jetzt zu dem einen oder anderen über Gemeinde und führt in die Buße hinein. Aber das ist nicht alles. Gott hat zu mir gesprochen heute durch den Lobpreis. Gerade durch das eine Lied, was ich gesagt habe von Susan. Boah, hat mich das bewegt und beschenkt. Gott spricht oft zu mir durch den Gottesdienstleiter, denn meine Frau ja meistens, wenn ich hier im Raum bin. Aber auch durch andere, wenn ich im Urlaub sein sollte und jemand anderes leitet den Gottesdienst. Dann kommt irgendein Satz, irgendein Wort. Wir predigen ja nicht mehr als Gottesdienstleiter, aber schon kommt trotzdem irgendwas durch. Oder nach dem Gottesdienst oder vor dem Gottesdienst. Manchmal führe ich Gespräche mit dem einen oder anderen. Und dann fällt irgendein Satz, irgendein Wort und das bereichert mich. Das war für mich gerade wichtig. Eine Information, die ich sonst nicht gehabt hätte. Eine Rückmeldung, die wichtig war für das, was ich tue in meiner Berufe und so weiter. Und das ist bei dir ganz, ganz ähnlich. Wenn du davon was verpasst, kann das richtig teuer sein. Und dann kannst du nachher nicht sagen, ja Gott, du hast es mir ja nicht gesagt. Und Gott sagt, sehr wohl. An dem Gottesdienst und an dem. Du warst beide Male nicht da und hast es auch nicht angeschaut. Und deswegen sage ich, online ist es schwierig, weil im Online die Ansagen nicht zu sehen sind zum Beispiel. Da verpasse ich diesen ganzen Block, wo auch die Weissagungen kommen. Ja, wenn hier im Geist gedient wird. Wie kann Gott denn besser sprechen als durch solche Dinge? Heute hat er doch auch gesprochen. Er will heilen, er will dich berühren. Stell dir vor, das war das Wort, was du gebraucht hast, um endlich frei zu sein von deiner Blasenschwäche oder frei zu sein von was auch immer da war. Kopfhautjucken, das sind ja nervige Dinge. Und du hättest es verpasst, weil du nicht hier warst. Und im Himmel sagst du, warum musste ich das immer noch mit mir rumtragen? Gott sagt, ja, du warst an dem Tag nicht im Gottesdienst. Sorry, aber das war deine Serie, du hast es verpasst. Du hast gesagt, das Fußballspielen wäre wichtiger oder das Ausschlafen oder was auch immer du an dem Tag getan hast, Fahrradtour. Achte darauf, die Serie ist wichtig. Ich will keinen Druck machen, ich habe jeden lieb, auch wenn du nicht jeden Sonntag hier bist. Aber ich beobachte eine Tendenz. Nach 36 Jahren beobachtet man ja Tendenzen. Und es gab schon immer Tendenz, dass Leute da sich auch mal freigenommen haben. Das ist alles okay. Aber wenn eine Tendenz da ist, ich sage, ich gehe nur alle 2 Wochen, dann wird es gefährlich, glaube ich. Weil dann kann ich viel verpassen, was mir vielleicht echt weiterhelfen würde. Also verpasse keine Folgen. Mach Gemeinde und Gottesdienst zu Top-Priorität. Wenn du es nur ab und zu mitnimmst, glaub mir, wir sehen uns Jahre immer wieder. Ich sehe so Leute, die kommen alle paar Jahre, sind wieder mal hier für 2, 3, 4 Wochen und wollen dann wieder richtig durchstarten, machen aber doch weiter wie vorher. Und so sieht man sich alle paar Jahre wieder und es verändert sich nichts. Das Leben wird eher schlechter als besser. Und Leute kommen nie in ihre Berufung, die sie eigentlich hätten haben können. Weil wenn du hier in der Gemeinde mitarbeiten möchtest, wollen wir dich in ein paar Jahre kennen. Vor allem, wenn es Bereiche sind, wo du nach außen wirkst, evangelistisch oder auch hier ein Wort der Weissagung weitergeben willst. Wir wollen wissen, dass das safe ist hier. Wir wollen nicht jeden plappern lassen, der irgendeinen Geltungsdrang hat, sondern das soll was gebrieft sein, das soll was trainiert sein, charakterlich gereift und auch überprüft worden sein. Und dann ist alles möglich. Aber wer das nicht investiert, kommt in gewissen Bereichen niemals in seine Berufung rein. Und das ist nicht die Schuld des strengen Pastors. Zwei Zitate, weil das vierte, was ich sagen möchte, ist Gemeinde ist Familie. Zitat 1 kommt von Adolf Kolping. Er sagte, die Familie ist das Erste, das der Mensch im Leben vorfindet, das Letzte, wonach er die Hand ausstreckt und das Kostbarste, das er im Leben besitzt. Ich weiß nicht, jeder denkt so über Familien. Vielleicht hast du auch schlimme Dinge erlebt oder einfach nur traurige Dinge. Oft ist es nicht das ganz große Problem, aber es sind doch Dinge, die dich verletzt haben und wo du dran bist zu vergeben und loszulassen und neue Starts zu machen, neue Beziehungsarbeit zu leisten, anzufangen da, wo ihr vielleicht vor Jahren aufgehört habt, mit der Mama wieder mal zu sprechen und doch zu gucken, was geht denn noch? Klar, ich kann nur meine Seite erfüllen und wenn der andere nicht will, dann geht's nicht weiter, aber möglicherweise habe ich hier eine Möglichkeit. Das zweite Zitat ist von Thorin Eichenschild. Habt ihr den Hobbit gelesen? Nee, nicht alle? Habt ihr die Filme gesehen? Im dritten Film, der sterbende Zwergenkönig Fürst spricht zu Bilbo Beutlin: Gäbe es mehr, die ihr zu Hause mehr schätzen würden als Gold, die Welt wäre ein besserer Ort. Er hat sein Leben verloren wegen seiner Gier nach Gold. Den Drachensmaug besiegen und den Goldschatz der Zwerge wieder zurückholen, das war sein Lebenselixier. Und dann hat er diesen Bilbo gesehen, dem Gold völlig egal war. Der wollte nur wieder nach Hause in sein Auenland, zu seinen Leuten, wo er so lange schon entfernt war, wo er sein Leben hatte, wo seine Familie war. Und das war die Schlusserkenntnis dieses großen Kriegers. Und ich glaube, er hat so recht mit dem, was er sagt. Und mich hat das damals getroffen. Ich sage, ja, du hast recht. Erfolg ist eine nette Sache. Reich sein wollen ist cool. Aber weißt du, was ist das alles ohne Familie? Nichts. Jemand, der es wissen muss, ich weiß den Namen gerade nicht, aber jemand, der sehr viele Kontakte hat, sagte, die unglücklichsten Menschen, die ich kenne, sagte diese Führungspersönlichkeit, sind Superreiche. Und zwar ohne Ausnahme. Er kannte einige in seinem Bekannten, sagt, die sind alle super unglücklich. Da ist keiner dabei, der das Leben genießt und der Freude hat, obwohl er scheinbar ja alles hat. Glaub mir, Geld ist nicht der Schlüssel zum Glücklichsein. In den letzten mehr als 3 Jahrzehnten hatte ich das Vorrecht, großartige Persönlichkeiten kennenzulernen. Und nein, keiner davon war perfekt. Nicht immer nahe dran. Es waren Personen, die mit Dingen haderten, die eben nicht alles im Griff hatten und sogar zum Teil sehr schwach und zerbrechlich waren. Einige waren sehr alte Menschen. Ich erinnere mich an Menschen in ihren letzten Lebensjahren und an das Vorrecht, durch Gespräche und Begegnungen mit ihnen die Endlichkeit des Lebens zu begreifen und von ihnen zu lernen, auch die letzten Schritte in Würde und Gottvertrauen zu gehen. Einige von ihnen vermisse ich bis heute. Ich denke öfters dran. Ich hereinkomme und denke, sie oder er ist nicht mehr da. Zum Grüßen, zum Verabschieden, zum Kurzreden. Da freue ich mich auf die Ewigkeit. Andere erlebte ich, wie sie durch schlimmste Krisen gingen und wie sie ihren Glauben und ihre Nähe zu Jesus Christus selbst in größter Dunkelheit durchstehen ließ. Wie sie durchging, durch Krisen, durch Situationen, wo andere zerbrochen sind. Solche Erfahrungen, auch wenn wir uns sie nicht wünschen und auch Gott sie nicht verursacht, sind in meinen Augen ein unbezahlbarer Schatz für uns auf unserem eigenen Lebensweg. Wir werden ermutigt und gestärkt und müssen nicht alleine durch dunkle Zeiten gehen. Ich erinnere mich so glasklar an den 10. November 2019, als ich da, wo Melanie und ihre Kinder gerade sitzen, oder fast eine Reihe weiter hinten, wo mein Schwiegervater dort saß. Und ich sah, es ging ihm nicht gut. Ich setzte mich neben ihm und fragte, Helmut, wie geht's dir? Und betete direkt für ihn und dann rutschte er den Sitz runter und starb. Hier in unserem, kurz vorm Gottesdienst. Wir legten ihn hier hin, er wurde wiederbelebt, Herzmassage, so einige von euch waren dabei hier. Dr. Meyer, weiß ich, Alex, ich weiß nicht, waren einige dabei, die mitgeholfen haben, die Anna Meyer. Großartig. Und was haben die anderen gemacht? Haben die alle da rumgestanden, mit dem Handy fotografiert? Nein, die gingen runter, damit hier niemand im Weg stand und der Notarzt seine Arbeit tun konnte, gingen runter und beteten, lobpriesen Gott die ganze Zeit über. Das ist Familie. Das habe ich nur einmal vorher erlebt. Das war, wo mein Papa am Sterben war. Wo der Arzt sagte, wir operieren jetzt, aber wir machen Ihnen keine Hoffnung. 3 Herzschläge und Aortenriss und das ist erledigt. Das hat bisher niemand erlebt bei uns, überlebt. Aber beten Sie für uns. Irgendwie sowas hat er gesagt. Wir sind dann heimgefahren und haben genau dasselbe getan, was ihr hier unten getan habt. haben die Familie zusammengeräumt, meine Schwester noch, ihren Mann, Iris natürlich und weiß nicht, wer noch dabei war, ich glaube wir 4, 5. Und wir haben dann 2, 3 Stunden in Hadamar bei euch zu Hause mal gebetet und haben das für das Leben vom Papa gekämpft. Und er kam auch durch. Er sagte hinterher, ich bin gestorben, ich bin wieder zurückgekommen. Und das ist jetzt 18, 19 Jahre her? 20, im September waren es 20 Jahre. So, das eine ist anders ausgegangen als das andere. Das hätten wir uns anders gewünscht. Aber letztlich, wir waren nicht alleine. Weißt du, wie viele Leute erleben so etwas alleine? Weil sie oft nur einen kleinen Bekanntenkreis haben und da ist auch keiner, der sich wirklich interessiert. Und gerade ältere Leute leben oft sehr zurückgezogen und alleine. Und dann, das war für mich ein Bild von Gemeinde, was einfach nur wunderschön war. Das vergesse ich nicht, weißt du? Du kannst mir heute querkommen, du kannst mich beleidigen, du kannst mir wehtun. Aus dieser Gemeinde wirst du mich nie rauskriegen. Es gab Angebote auch von anderen Gemeinden. Ja, Pastoren wechseln ja woanders regelmäßig. Ich mache das nicht. Hier werde ich sein, solange ich im Dienst bin. Und wenn ich nach dem Dienst hier noch weiter bleiben darf, werde ich das gern tun. Wenn der Nachfolgepastor mich aushält und wir sind dann nicht ins Gehege kommen. Weil das ist meine Familie. Hier ist mehr als nur Gottesdienstbesucher. Das ist Familie. Viele von euch sind es. Nicht alle. Ich will keinen reinzwingen oder reinreden. Aber viele von euch haben das für sich entschieden. Andere sind vielleicht auf dem Weg und andere wissen genau, das ist es nicht. Aber es ist okay. Ich bin gerne ab und zu hier und tanke hier ein bisschen auf. Das ist alles okay, alles fein. Aber ich rede von denen, die ernst machen. Die Mitglieder dieser Gemeinde sind. Und das Dritte, worüber ich reden möchte, nachdem ich gesagt habe, was Gemeinde nicht ist und was Gemeinde ist, möchte ich noch über eine Sache reden. Nämlich Gemeinde ist deine zweite Berufung. Es gibt viele Berufungen, die wir haben können. Die erste Berufung ist die zu Christus. Sein Sohn, seine Tochter zu sein, gerettet zu sein, auf ewig bei ihm. Das ist die erste Berufung, das ist die Königsberufung. Aber dann kommt immer die zweite. Und die zweite Berufung ist nicht dein evangelistischer Dienst, dein Predigtdienst oder was auch immer du für den Herrn tust. Die zweite Berufung ist die zur Gemeinde. Ohne Gemeinde kein Dienst. Davon bin ich überzeugt, das ist meine Theologie. Ich weiß, es gibt manchmal Leute, die stehen in der Fußgängerzone mit einem Schild und predigen irgendwas und haben bestimmt Jesus angenommen und so, aber sie haben keine Gemeinde. Sie können Leute nur so weit führen, wie sie selbst gegangen sind. Das ist nicht sehr weit. Die haben niemanden, der sie korrigiert, die haben niemanden, der sie führt, die haben niemanden, der sie feedbackt, der ihnen auch ihre Schwachstellen zeigt und sagt, hier musst du dran arbeiten, dein Charakter, hier stimmt was nicht. Da ist niemand. Und dementsprechend ist die Frucht dann oft. Wir brauchen Gemeinde. Jeder von uns braucht diesen Ort. Darum nenne ich das Christuszentrum mit all seinen kostbaren Persönlichkeiten eben meine große Liebe. Also wenn ich in Zukunft davon rede, weißt du, dass du gemeint bist. Gott hat entschieden und teuer bezahlt. Er hat dich, er hat mich, er hat die Gemeinde Christi weltweit mit seinem Blut erkauft. Und er ist der Baumeister, der dir deinen Platz zeigt. Er beruft dich in eine lokale Gemeinde, genau dort sollst du dich verbindlich machen. Mit allem, was eben nach dieser Gemeinde dazugehört. Jeder hat da ein bisschen anderen Ritus, wie man Mitglied wird und was auch immer. Aber schau, was ist der Glaubensgrundkurs, den du vielleicht machen musst. Musst du den Zehnten dort geben, solltest du sowieso tun, weil Christ ohne Zehnten ist ein Armutszeugnis, buchstäblich oft. Es sei weise. Du entscheidest. Ich erinnere an die OPI-Formel. Erinnert euch noch so ein bisschen? Schon ein bisschen her habe ich darüber gepredigt. OPI. Orientierung, Positionierung, Identity, Identität. Diese drei Dinge gehören zu Gemeinde. Die geben mir Gemeinde. Und da habe ich mich einzuordnen in dem Platz, den Gott mir zeigt. Als meine Familie und ich uns im Missionswerk Karlsruhe bekehrt haben, vor eben 36 Jahren, da war es gar keine Frage, wo wir von da an unsere Sonntage verbrachten. Das waren 200 Kilometer einfache Strecke, die wir gefahren sind. Morgens hin und abends irgendwann kam er wieder nach Hause und montags ging es wieder auf die Arbeit, ganz klar. 2 Jahre lang haben wir das gemacht, bis Gott uns gesagt hat, und ab jetzt macht ihr Gemeinde hier. Bis dann haben wir so zusätzlich einen Hauskreis gehabt bei uns, den haben wir angefangen und daraus wurde eben Stück für Stück immer mehr Leute kamen dazu, die Gemeinde, die wir heute Christuszentrum Limburg nennen. Natürlich gaben wir unseren Zehnten dorthin. Da musste nicht viel erzählt werden. Ich war der erste Zehntengeber in dieser Gemeinde, meine Mama war der erste Zehntengeber der Familie, weil du gabst direkt nach Karlsruhe den Zehnten. Wir haben zusätzlich unsere Stühle bezahlt dort. Die haben damals dieses riesige Bauprojekt gestartet, die Christuskathedrale. Und haben gesagt, was ist so und so viel 1000 D-Mark damals sind die Kosten pro Platz. Also zahl bitte deinen Platz.
Natürlich haben wir unseren Platz bezahlt. Gell, Mama, du hast für uns alle bezahlt damals. Wir können uns da hinsetzen, ganz entspannt, wenn wir da sind. Letztes Jahr bezahlt. Ich will nur sagen, Verbindlichkeit hört beim Geld nicht auf. Wenn du hier der Gemeinde nur so zum Notgroschen hinwirfst, dann hast du was nicht verstanden. Das ist deine Familie. Die hältst du mit am Laufen. Mit allem, was hier passiert. Und allem, was noch kommt. Halleluja. Die Frage ist doch, sprichst du vom Christuszentrum als der Gemeinde? Oder deine Gemeinde? Oder meine Gemeinde? Unsere Gemeinde? Das ist oft ein Indikator, wer das Christuszentrum für dich ist oder noch nicht ist. Gliederst du dich in die Gemeindefamilie ein oder bleibst du Gast? Kannst du ja machen, du kannst dein Leben lang hier sitzen, keiner wird dich bedrängen. Du kannst genießen, was Gott hat, aber du wirst das Wichtigste verpassen. Weil Gott sehr genau hinguckt, wer verbindlich lebt. Wer sich ihm auch ganz hingibt, wer das Opfer, was er gegeben hat, ganzheitlich annimmt. Bist du aktiver Spieler oder sitzt du nach wie vor auf der Tribüne und genießt die Sicht? Ich wünsche mir eine Gemeinde voller aktiver Spieler, die jeder seinen Platz einnimmt in dem großen Spiel Gottes hier, in dem großen Spielfeld. Stell dir das vor wie ein Fußballspiel. Jeder hat seine Aufgabe. Vielleicht bist du der Stürmer, vielleicht der Torwart, vielleicht bist du in der Verteidigung. Egal, du hast deinen Platz dort und du wirst gebraucht. Und wie in einer natürlichen Familie werden auch viele Menschen in ihre geistliche Familie hineingeboren. Dennoch bist du es, der dann eine bewusste Entscheidung trifft, diesen Platz auch einzunehmen. Und als Kind sozusagen in die Gemeinde hier reingeboren wurdest. Oder als Erwachsener hast du dich hier bekehrt. Wer hat sich alles hier bekehrt durch diesen Dienst? Mach mal die Hand hoch. Ach, guck mal, das ist, denke ich mal, über die Hälfte. So, für euch ist es wahrscheinlich so, dass Gott euch auch hier lässt. Also bei mir war das so, als ich in die Trümperfamilie reingeboren wurde, habe ich danach nie den Eindruck gehabt, ich sollte jetzt wählen, in eine andere Familie umzuziehen. Grace wollte das machen. Grace, bist du da? Grace hat sich aber wieder umentschieden, ist bei uns geblieben. Gibt die Zeit der Teenager, wo Teenager da, die Mama ist viel besser als du. Der Papa. Ja, okay, aber letztendlich ist das meine Familie geblieben. Ich bin heute so froh und dankbar, in diese Familie hineingeboren zu sein. Auch das Erbe mitzunehmen von euch beiden, das ist mir heilig. Und genauso ist es auch von dieser Gemeinde, wenn du dich hier bekehrt hast. Würde es mich fast wundern, wenn Gott dich danach in die FEG schickt oder in eine andere gute Gemeinde, die es ja überall gibt. Sondern das ist dann der Ort, wo du aufwachsen sollst, wo du Papa und Mama kennengelernt hast. Ja, was macht der kleine Fuchs, der dann in einem Hühnerstall aus dem Ei schlüpft? Mama! Er frisst dann keine Hühner sein Leben lang, weil das dann seine Familie ist. Naja, das ist jetzt ein krasses Bild. Lassen wir das mal. Ja, ja, es war nur Spaß. Ich weiß, dass sie nicht wirklich so... Ah, okay, Halleluja. Andere kommen durch einen Umzug oder auf anderen Wegen ins Christuszentrum. Oder durch Corona kamen einige dabei. Sag mal. Ja, die Corinna. Das war so eine Corona-Liebe, ne? So in der Corona-Zeit, so über Pop und so, kamen sie mit uns, mit ihrer Familie hierher. Und wir freuen uns, dass wir uns so kennengelernt haben. Ist so schön. Und jetzt läuft auch hier noch eine Entscheidung, wie es weitergeht. Aber das ist erstmal eine gute Zeit, die wir schon hatten und wo Gott geredet hat. So, es gibt so viele Wege, wie Gott das macht. Wir müssen immer nur hinhören, ist es er? Ist es sein Plan oder ist es nur meine Idee? Wir haben manchmal gute Ideen und langfristig gesehen scheitern wir trotzdem, weil es nicht seine waren. Auch der Zehnte, ich sage das nochmal ganz deutlich, der Zehnte gehört in die Gemeinde, wo Gott dich hineinruft und wo du von verpflegt wirst. Ist es nicht das Christuszentrum und du gehörst eigentlich in eine andere Kirche, du kannst gerne hier kommen und auftauen, auch von mir aus, aber auftanken, aber wenn du Mitglied in einer anderen Kirche bist, bitte gib deinen Zehnten nicht hierher, gib ihn dahin. Hier kannst du gerne ein Opfer lassen, aber der Zehnte gehört dahin, wo du von Gott eingepflanzt wurdest. Jim Collins sagte einmal, das Zeichen der Mittelmäßigkeit ist nicht der Unwille, sich verändern zu lassen. Das wahre Zeichen der Mittelmäßigkeit ist die chronische Unbeständigkeit. Christen, die unbeständig sind, in Gemeinde auch, die kommen mal nett, die übernehmen einen Dienst und sind dann mal wieder nicht da, ohne abgesagt zu haben. Oder wenn sie absagen, sagen sie nicht mal den Grund dazu. Wie unhöflich ist das denn? In eine Kleingruppe zu gehen und dann sagen, ich kann heute nicht kommen, Mario, und ich hab heute keine Zeit. Ja, das ist zwar nett, dass du das sagst, ich wenigstens abmelde, das ist schon mal die Stufe 1, aber die Stufe 2, die Höflichkeit und Verbindlichkeit auszudrücken, ist zu sagen, was hast du denn? Ja, ich bin heute krank, okay. Oh, ich habe heute gerade einen Gast bekommen, mit dem ich nicht gerechnet habe, meine Schwester ist gekommen, okay. Aber es drückt was aus. Es drückt Liebe aus oder Gleichgültigkeit. Spätestens dann, wenn du eine Kleingruppe leitest, weißt du genau, wie sich das anfühlt, wenn Leute sich abmelden und dir keinen Grund nennen, weil müssen sie ja nicht, stimmt. Aber in der Familie gehe ich doch nicht so mit anderen um. Auf der Arbeit vielleicht, wenn mein Chef mir irgendwas aufdrücken will, kann ich sagen, nee, kann ich nicht, ich habe einen Termin. Okay, der hat keinen Anspruch drauf, aber Familie? Das ist dein Bruder, deine Schwester, der du gerade eine Antwort gibst, verstehst du? Überleg mal, ist das, willst du so auf der anderen Seite? Ja. Oh, ich bin heute ein bisschen streng, aber ihr verzeiht mir oder auch nicht. Worauf ich raus will, ist, die lokale Gemeinde ist die Hoffnung der Welt. Wir sind nicht für uns selber da. Wir sind kein Vergnügungsdampfer, sagte Reinhard Bunge, sondern ein Rettungsschiff. Und an Bord wird jede Hand gebraucht. Henry David Thoreau schrieb vor 110 Jahren, die Masse der Menschen führt ein Leben in stiller Verzweiflung. Die Masse der Menschen. Und ich könnte mir vorstellen, er hätte das gestern geschrieben. Zumindest hier in Deutschland beobachte ich genau das. Die Masse, stille Verzweiflung. Man redet nicht wirklich drüber, aber innen drin, man hat keine Hoffnung mehr, keine Zukunft mehr, auch junge Leute schon nicht mehr. Man ist einfach verzweifelt, weil man nicht weiß, wie man es ändern kann. Die lokale Kirche ist der große Versorgungsbrunnen, durch den Gott seine Gemeinde und dann durch diese die Welt segnen will. Und er arbeitet nahezu ausschließlich durch Menschen. Darum bist du so wichtig, darum ist dein Leben so entscheidend. Du kannst es nicht delegieren. Du bist wichtig. Als ich als 20-Jähriger von Jesus gerettet wurde, geschah das durch mehrere Menschen, die Gott gebraucht hat, das zu tun. Meine Mutter war einer davon. Der Zimmernachbar in der Israelreise war ein anderer. Siegfried Müllers Predigten war wieder jemand anderes. Dann ein anderer Prediger. Und Leute, die mich angesprochen haben, die Maria Bob. Das waren alles Personen, die teilhatten an dieser Bekehrungsgeschichte. Und irgendwann dann Leute, die Bibel geschrieben haben oder abgeschrieben oder gedruckt haben. Alles Menschen, die Lobpreislieder geschrieben oder gesungen oder gespielt haben. Alles Menschen, die mich Stück für Stück für ihn gewonnen haben und freigesetzt haben. Ich lebte dieses Leben in stiller Verzweiflung. Und ich würde es heute noch leben, wenn ich überhaupt noch am Leben wäre, was ich sehr stark bezweifle. Ich kann ahnen, wo ich ohne Jesus heute stehen würde. Ich brauche dafür nur Menschen meines Alters anzuschauen, mit denen ich aufgewachsen bin. Beobachte einige Leben. Einige sind schon nicht mehr da. Und andere leben ein Leben, was ich niemals haben wollte. Wir haben dieselbe Ausgangsposition gehabt. Ich bin nicht besser als irgendeiner davon. Aber ich bin besser dran. Weil ich dank anderen Menschen ihn gefunden habe. Er hat mein Leben gerettet, buchstäblich. Gemeinde hat mich für Zeit und Ewigkeit gerettet. Nun ganz kurz der Weg in die Gemeindefamilie. Einige fragen sich jetzt, du sitzt vielleicht hier und bist überhaupt in keiner Gemeinde Mitglied, bist vielleicht nicht mal mehr in der Großkirche. Stellen dir immer mehr Leute aus und sagst, wie geht's denn weiter? Also Schritt 1, frage Gott. Wichtigster Schritt, Führung von Gott, die musst du suchen. Das kann auch eine Weile dauern. Nimm dir 1, 2, 3 Tage mal notfalls und faste mal. Verzichte mal aufs Essen der Zeit. Trink viel, verlierst sogar noch ein Kilo dabei und kriegst Antworten. Wenn du die Antwort hast und die Antwort ist Christuszentrum Limburg, dann ist der nächste Schritt buchstäblich Next Steps. Starten hier wieder am 4. August. Dann sei dabei, mach diese 4 Sonntage mit. Oder wenn du jetzt nicht kannst, im Oktober wird es wiederholt oder im Dezember wird es wiederholt. Du kannst also alle die Teile auch in anderer Reihenfolge besuchen, bis du alle 4 hast. Und dann könntest du schon mal mitarbeiten. Dann ist der nächste Schritt da. Wenn du schon genau weißt, das ist der Weg, dann solltest du am Bevo dabei sein. 3. Schritt. Fahr zum Bevo. Ich hoffe, es sind alle angemeldet, die Richtung Mitgliedschaft gehen wollen. Dass du schon deinen Platz sicher hast. Wie gesagt, es sind noch 5 oder glaube ich nur noch 4. Ich weiß gar nicht. 30 oder 31, also wenige Plätze. Meld dich an, mach's schnell, sei dabei. Das Bevo ist zwar jetzt kein Muss mehr, aber es ist ein absolutes Soll. Wir erleben, wie so viel Cooles passiert in diesem Wochenende, wie bei nichts anderem, was wir hier tun. So verpasst das nicht. Bevo ist am 1. bis 3.11. Es gibt ein Vor-Bevo am 28.09. Das ist nicht weit weg, merkt ihr? Das ist alles nicht weit weg. Sommerferien sind vorbei und dann kommt Schlag auf Schlag, kommen coole Sachen, auf die du dich jetzt schon vorbereiten solltest. Und dann Schritt 4, sei am Mitgliedschaftsseminar dabei. Am 30.11. mit Iris und mir den ganzen Tag, 10 bis 19 Uhr, hängen wir unten im kleinen Saal ab. Oder wenn so viele kommen wie heute, wir bleiben mal unten. Und reden über gewisse Dinge. Wir erzählen euch einiges von uns, von unserer Vision, von der Entstehungsgeschichte der Gemeinde. Wir erzählen unsere Geschichte. Wir sprechen über die Taufe. Wir führen mit jedem ein Einzelgespräch. Beantworten eure Fragen, stellen euch auch ein paar Fragen. Also es ist ein wirklich spannender Tag für jeden, der das noch nicht erlebt hat. Und dann solltest du spätestens diesen Antrag gestellt haben, am liebsten vorher. Weil dieser Antrag ist sozusagen für uns eine Anmeldung zum Mitgliedsseminar. Die liegen unten aus, online, denke ich, sind sie auch verfügbar. Ja, bestimmt, Thomas, gell? Und auch. So, Bevo sind auch neue Flyer da, liegen auch vorne aus und ab nächste Woche dann unten in den Prospektständern, auch online möglich. Und dann würde die Taufe und Mitgliedschaft am 2. Februar hier beginnen. Dann wird diese hübsche Dekoration zur Seite geräumt neben dem Kreuz und da ist die Taufwanne. Und das ist der große Tag für dich. Wenn du noch nicht als Erwachsener eine Glaubenstaufe bekommen hast, wirst du an diesem 2. Februar, wenn du aufgenommen worden bist, wenn alles andere vorbereitet ist und alle dazu stimmen und du das wirklich willst, dann wirst du hier offiziell in die Gemeindefamilie hineingetauft. So verstehen wir den Kern von Taufe. Es ist nicht irgendwo, jeder tauft jeden so, das gibt es ja auch, sondern Taufe ist das bewusste Hineintaufen in eine Organisation, in eine lokale Kirche in dem Fall, bei uns. Und ich zitiere meinen guten Freund Daniel, mehrere Freunde, die so heißen, aber Daniel Exler meine ich. Dein Hintern entscheidet über deine Zukunft. Hat er hier in diesem Haus gesagt, habe ich mir aufgesagt. Daniel, du klaust immer meine Zitate, jetzt klaue ich dir eins. Dein Hintern entscheidet über deine Zukunft. Du entscheidest, wo du sitzen willst. Du entscheidest, wo du aufstehen wirst und was bewegst oder wo du einfach nur chillst. Ich fasse es zusammen. Wir wissen jetzt, was alles nicht gemeint ist. Das wiederhole ich jetzt nicht mehr. Wir haben aber auch Gemeinde definiert. Als Flugzeugträger, als Haus, Braut, Körper und die wichtigste Serie deines Lebens und als Familie. Und wir haben Gemeinde als zweite Berufung für jeden Christen erkannt. Jeder Christ ist berufen in eine lokale Kirche. Jeder. Wird er was anderes erzählt, glaubt ihm nicht, glaubt ihr nicht. Liest die Bibel, liest Apostelgeschichte. Das ist Standard. Gemeinde ist für jeden Christ, egal wie er sich nennt oder was er glaubt. Das ist Standard. Da diskutieren wir gar nicht drüber. Gott hat sich für uns entschieden, hat den Preis bezahlt und erwartet auf unsere Entscheidung. Und die wird er nie für uns treffen. Er sagt dir, was du tun solltest, du entscheidest, du gehorsam bist oder nicht. Das ist in allen Bereichen so. Die lokale Gemeinde, haben wir festgestellt, ist die Hoffnung der Welt. Und wenn das CCLM deine lokale Kirche sein soll, dann weißt du nun, wie du dich hier richtig andocken kannst, wie du sozusagen auf diesem Flugzeugträger landen und einchecken kannst, damit es eben nicht nur ein Gastflugzeugträger ist, sondern deine Homebase. Und dann wirst du am 2. Februar oder eben ein Jahr drauf oder wieder ein Jahr drauf, das heißt, haben wir jährlich diese Aufnahmeriten, Mitglied dieser Gemeinde. Und damit verstehen wir auch, was Mark Twain gesagt hat, als er meinte, die zwei wichtigsten Tage in deinem Leben sind der Tag, an dem du geboren wurdest und der Tag, an dem du herausfandest, wozu. Das hoffe ich heute, dass dieser Tag dir dazu ein bisschen geholfen hat, herauszufinden, wozu bist du hier, was sind deine zwei Kernberufungen. Gemeinde ist definitiv eine Kernberufung für uns alle. Und jetzt bitte ich euch, miteinander zu stehen. Und ich möchte eine Sache fragen, und jetzt habe ich ein ganz tolles, das mache ich gleich, okay, noch kein Zitat. Wenn du sagst, ich habe ja hier noch ein paar Schritte mehr zu gehen, weil ich bin ja noch nicht mal wirklich Christ, ich habe bisher mein Leben nie Jesus Christus gegeben, ich habe ihn nie gebeten, meine Sünde zu vergeben, und wisst ihr, Sünde trennt jeden Menschen von Gott. Nicht, weil Gott dich nicht mag oder so, sondern wir alle, sagt Paulus, haben gesündigt. Jeder verpasst das, was er von Gott haben könnte, wegen der Sünde. Eine Sünde ist eine Lüge, eine Sünde ist schräge Gedanken über andere, ist Unzucht, also mit Leuten Sex zu haben, mit denen man nicht verheiratet ist. Das alles ist Sünde, ist Schuld, trennt uns von Gott. Okay, juhu. Was ist der Ausweg? Das Kreuz. Jesus starb am Kreuz als der fleischgewordene Sohn Gottes, damit er unsere Sünde auf sich nehmen konnte und wir den Preis, den wir verdient hätten zu zahlen, nicht zahlen müssen. Das heißt, er hat unser Leben gerettet. Zumindest hat er uns die Gelegenheit gegeben. Er hat gesagt, du kannst von jetzt an davon Gebrauch machen, mich und mein Opfer in Anspruch zu nehmen. Und das genau möchte ich jetzt anbieten. Ich möchte mit jedem, der das für sich entscheidet, dieses Gebet sprechen. Es ist ein einfaches Gebet, es ist kein Zauberspruch. Aber wenn du von Herzen sagst, ja stimmt, ich habe auch gesündigt. Hast recht, ich bin auch nicht bei Gott angekommen bisher. Das ging gar nicht und du weißt jetzt warum. Aber ich will mit diesem Jesus leben. Der hat alles bezahlt und getan für mich. Und ich will mit ihm von jetzt an leben. Ich möchte seine Vergebung haben und ich möchte ihn als Herrn annehmen. Wenn du das möchtest, sprich mit mir. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Und genau die bringe ich dir jetzt. All meine Sünde. Bitte vergib mir. Und wasch mich rein. Und ich entscheide mich. Jesus, ich will dir nachfolgen. Von jetzt an. Bis zu meinem letzten Atemzug. Und dann in Ewigkeit. sei mein Herr. Amen. Amen. Jetzt schaut mich doch mal kurz an, weil die Bibel sagt, wer das tut, wer dieses Gebet für sich spricht, diese Entscheidung trifft, der muss noch eine wesentliche Sache tun. Paulus sagt, wer mich bekennt vor den Menschen, den bekenne ich vor meinem Vater im Himmel. Und das Beste, was du tun kannst nach deiner Bekehrung, ist, das irgendjemandem zu sagen. Sagen, ja, ich gehöre jetzt ihm. Und wenn du das bist und möchtest das tun, dann heb doch mal eine Hand und sag, ich habe heute mein Leben Jesus gegeben. Und ich meine es ernst. Ist da jemand? Nur die Mutigen heben jetzt die Hände. Die so mutig sind, dass sie erkennen, Jesus ist ein Opfer, was wert. Okay, ich sehe keine Hand hier. Ist online jemand dabei? Ihr wisst, ich habe euch ja immer bei mir liegen. Wow, sind viel mehr dazugekommen. Aber im Chat, jetzt sehe ich einen Chat. Ist jemand da, der das für sich entschieden hat? Ich würde mich sehr freuen, wenn du es hier reinschreibst. Auch das ist ein Bekenntnis. Und damit fängt alles an. Ein gutes Bekenntnis ist der Start für ein gutes, echtes Leben mit Jesus. Preis sei Gott. Und während wir noch stehen, ein Zitat von meiner Frau. Gemeinde ist mit Abstand am wichtigsten und ohne Abstand am schönsten. Das hat sie während der Corona-Zeit mal gepredigt. Aber auch hier ist es so. Gemeinde, Familie braucht keinen Abstand, wie es in der Welt manchmal nötig ist, um sich zu schützen. Hier brauchen wir Nähe. Nicht nur in der Corona-Zeit, auch jetzt brauchen wir die Nähe. Und es ist gut, hier zu sein. Es ist gut, Entscheidungen zu treffen. Und wir feiern jetzt gleich das Abendmahl. Und ich möchte euch einladen, weil ich glaube, Gott hat noch was vor. Vielleicht ist es nur eine Person, vielleicht sind es 10, vielleicht 100. Du weißt, dass du den Leib des Herrn nicht richtig behandelt hast. Du bist mit Gemeinde nicht richtig umgegangen. Du warst lieblos, du warst falsch zu dem. Du hast das Haupt geliebt, aber den Körper nicht richtig behandelt. So gehen manche Christen mit Gemeinde um. Ja, sie lieben Jesus, das Haupt, aber den Körper, den er erwählt hat, oder anders, die Braut, die er erwählt hat, die wird verachtet oder wird nicht ernst genommen. Und ich möchte dich so sehr bitten, tu Buße. Es gibt kaum eine größere Sünde für Christen als die, Brüder oder Schwestern lieblos zu behandeln. Lies die Bibel. Jesus selbst, er weist so oft darauf hin, Johannes weist darauf hin, wer die Brüder, wer die Geschwister nicht mit Liebe behandelt, macht sich massiv schuldig. Er öffnet sich für den Feind in vielerlei Weise. Und deswegen erleben einige Leute einen frühen Tod. Christen, ich rede von Christen. Und andere kämpfen ihr Leben lang mit Krankheiten und kommen nicht raus. Es muss nicht der Grund sein. Aber die Bibel nennt uns diesen Grund als einen möglichen. Und wenn du den ausschließen möchtest, sei weise, tu Buße. Sag, Herr, vergib mir meine schlechte Haltung und Handlung gegen Gemeinde und ich will ab heute dein Leib ehren, wie ich dich ehre. Ich will meine Geschwister ehren. Ich will ihre Schwächen mittragen. Ich will ein Ausgleich sein. Ich will eine Hilfe sein und niemand, der schlecht redet und all das. Da gibt es so viele Sachen, die man tun kann, die man falsch machen kann. Und wenn du das machen möchtest, ich werde es keine Zeit dafür geben können, einfach aus zeitlichen Gründen, aber das Kreuz steht hier auch während des Abendmahls. Und ich möchte, dass wir diesen Radius hier von hier, ne, die ganzen Ecke hier, dass wir die frei halten von Abendmahl. Einfach damit die von euch hier wenigstens einen kurz Anlauf nehmen können und können sagen, Herr, vergib mir, ich habe Gemeinde falsch behandelt. Ich habe sie nicht gesehen wie deine Braut, wie das, was dir so wichtig ist, wofür du gestorben bist. Bitte, ich vergib mir, ab heute will ich Gemeinde ehren und ich will meinen Teil dazu tun, dass Gemeinde gesegnet ist und was auch immer. Das könnte dein Gebet sein. Und ich möchte, dass das dafür Raum ist. Und danach würde ich erst zum Abendmahl gehen, wenn dich das betrifft. Ansonsten spreche ich für alle. Und könnt ihr noch einen Moment stehen, dann möchte ich euch gerne eine Bibelstelle vorlesen dazu. 1. Korinther 11, Abvers 23. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, nämlich, dass der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, Brot nahm und dankte, es brach und sprach, nehmt es, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl, in dem er sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer also unwürdig dieses Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, der ist schuldig am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst, und so soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Denn wer unwürdig isst und trinkt, der isst und trinkt sich selbst ein Gericht, weil er den Leib des Herrn, erinnert euch noch, wer das ist,
nicht unterscheidet oder nicht richtig behandelt, heißt es woanders. Deshalb sind unter euch viele Schwache und Kranke und eine beträchtliche Zahl sind entschlafen. Denn wenn wir uns selbst richten, würden wir nicht gerichtet werden. Wenn wir aber gerichtet werden, so werden wir vom Herrn gezüchtigt, damit wir nicht samt der Welt verurteilt werden. So, das Abendmahl ist die intime Gedächtnisfeier der Braut, die sich auf die Wiederkehr des Bräutigams freut. Die klare Warnung an uns alle hier ist, den Leib von Jesus nicht zu verachten, seine Gemeinde nicht zu verachten. Und dieser Leib ist fester Teil von ihm und besteht aus all denen, die Jesus lieben, aus den Menschen, die seine Gemeinde bilden. Wenn wir das einmal verstanden haben, werden wir sehr vorsichtig sein, schlecht über einen Bruder oder eine Schwester zu reden, weil Jesus nimmt das sehr persönlich. Wenn jemand schlecht über meine Frau spricht, komm nicht zu nahe. Ich kann viel aushalten, aber ich ertrage es nicht, wenn jemand schlecht über meine Frau spricht. Da werde ich zum Löwen. Und ich weiß, ihr seid genauso, ihr Männer. Ihr Frauen für eure Männer. Und das ist richtig so. Weil es ist falsch, negativ übereinander zu reden. Lasst uns Dinge einander sagen. Das ist was anderes. Dann können wir einander helfen und erziehen und weiterbringen. So, wenn du das mit deinem Leben erkauft hast, von jemand anderem ins Lächerliche gezogen wird, dann wirst du auch aggressiv. Wenn du für was richtig was bezahlt hast, jemand anderes macht sich darüber lustig. Das ist nicht in Ordnung. Und darum bring die Dinge jetzt in Ordnung, ehe du das Abendmahl nimmst, wenn das nötig ist. Jetzt mit Gott und später auch dann mit den Menschen, die das vielleicht betrifft. Das kann man nicht alles immer vorher machen, aber mach's richtig. Und ich danke dir, Vater, ich danke dir für dieses Abendmahl. Ich danke dir so sehr für dieses Gedächtnismahl. Wir erinnern uns an dich, der du wiederkommst. Wir erinnern uns an deinen Leib und an dein Blut. Wir erinnern uns auch daran, dass wir dein Leib sein dürfen heute. Und dass wir hier eins werden mit dir. Du hast dein Opfer gebracht, Herr. Du hast alles gegeben. Weil du uns gesehen hast schon, vor deinem geistlichen Auge. Du wusstest von jedem Einzelnen von uns, dass wir hier heute sein würden. Und dass wir nur dank dir gerettet sein würden. Herr, nie können wir verstehen, wie kostbar dieses Geschenk wirklich ist. Wir können immer nur Danke sagen. Und das wollen wir auch heute tun. Wir nehmen dieses Mal in der Erwartung, dass du wiederkommst. Oder wir vorher zu dir. Danke, Herr, von ganzem Herzen. Amen.
Hallo, mein Name ist Bernd C. Drümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Danke, dass Sie unseren Podcast hören. Ich möchte Ihnen mit ein paar Worten vorstellen, wer wir sind und wofür wir stehen. Wir als Christuszentrum Limburg sind eine protestantische Freikirche, die das volle Evangelium von Jesus Christus lehrt und bestrebt ist, es in seiner ganzen Fülle zu leben. Hierzu gehören neben der Erlösung allein durch das Vertrauen auf Jesus Christus auch körperliche und seelische Heilung, ganzheitlicher Wohlstand und die Freisetzung von Gebundenheiten. Unser Ziel ist, dass Menschen Gott persönlich kennen, echte Freiheit erleben, ihre Bestimmung im Leben finden und auch für ihr Umfeld hierdurch einen Unterschied machen. Wenn Sie Jesus Christus durch diesen Podcast oder unsere YouTube-Präsenz kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir eine E-Mail an pastor@cclm.de. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum in Limburg, in dem alten Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2a. Gegen 10.30 Uhr beginnt dann auch unser Video-Livestream auf YouTube. Sagen Sie dort gerne im Live-Chat einmal Hallo. Auch unsere Formate POP, das bedeutet Pastors Office Podcast, mit geistlichen Leckerbissen und Talk for Two, für eine gelingende und freudvolle Partnerschaft, finden Sie auf YouTube. Erlauben Sie mir zum Schluss, Sie noch an eine der größten Wahrheiten zu erinnern, die ich lernen durfte. Gott ist schuld an allem Guten in Ihrem Leben. Herzlichst, Ihr Bernd C. Drümper.